Und ich würde euch mal die ersten drei Verse vorlesen, damit ihr ein bisschen den kleinen Kontext auch dahinter habt zu diesen Seligpreisungen. Als er aber, also Matthäus 5, 1 bis 3, als er aber die Volksmengen sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er öffnete seinen Mund, lehrte sie und sprach: Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Also um diesen Vers soll es jetzt gehen und theoretisch haben wir auch eine Folie dazu, genau. Da habt ihr diesen Vers auch nochmal. Glückselig die Armen im Geist, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Aber ein bisschen zu dem Kontext. Den habe ich euch jetzt nicht angeschlagen. Aber es gab riesige Volksaufläufe. Also der Kontext ist also Jesus kam gerade aus der Zeit der Versuchung, ja, Kapitel 4. Und dann ist er eingestiegen mit Zeichen und Wunder, ja. Da sind viele Zeichen und Wunder geschehen und die Menschenmassen sind Jesus hinterhergerannt, weil jeder wollte geheilt werden, jeder wollte den Mann kennenlernen, der Zeichen und Wunder tut. Und als Jesus die Volksmengen sah, hat er sich entschieden, auf einen Berg zu gehen, auf eine Anhöhe in Galiläa. Und hier wird betont, seine Jünger traten zu ihm. Und wir sind heutzutage auch seine Jünger. Und es ist einfach wichtig, dass wir wirklich zu ihm kommen, ja. Dass wir uns Zeit nehmen, so wie die Jünger, in seine Nähe zu kommen, seinen Worten zu lauschen. Und jetzt kommt Vers 2, und er öffnete seinen Mund. Das findest du im Alten Testament an mehreren Stellen, wo wichtige Reden gesprochen werden, festliche Reden. Da wird das betont, ja. Der Mund wird geöffnet und dann kommen wirklich tiefe Weisheiten. Und das wird ein Jude, der den Text liest, wird damit diese Verbindung haben, dass da ein besonderer Text einfach folgt, eine besondere Lehre. Es ist auch so, ich sag mal, das ist so die erste Lehre, die er dort bringt, wo er wirklich sagt, jetzt gehe ich tiefer rein. Ja, es sind diese grundlegende Wahrheiten, die er jetzt verkündigt. Weil das kommt ja so dann gar nicht mehr mit glückselig. Ja, da kommen jetzt 9 Glückseligpreisungen. Und mit der ersten fangen wir einfach mal an. Ich fange mal mit dem Wort glückselig an. Also man kann auch glücklich sagen, das wäre ein bisschen das modernere Wort dafür. Im Griechischen ist ganz interessant, da gibt es 2 Worte für Glück. Das übliche griechische Wort, das heißt Eutyches. Eutyches ist, wenn man Glück hat im Leben, ja. Eutyches ist, wenn du, sag ich mal, Lotto spielst und du hast 6 Richtige. Das wäre cool, ne? Das ist Glück, das ist echtes Glück. Aber ich sag dir eins, die Chance vom Blitz getroffen zu werden, ist anscheinend 6-mal höher. Also von dem her lässt du dich lieber von Jesus beglücken. Und das Wort aber, was dort steht, es ist nicht Eutychus, dieses zufällige Glück im Leben, sondern steht Makarios. Und Makarios hat eine ganz tiefgängige, völlig andere Bedeutung. Makarios bedeutet, eine völlige Zufriedenheit zu besitzen, also unabhängig von deinen Umständen. Im Hebräischen steht das Wort Aschre für Glück. Und das bedeutet vom Hebräischen her gesehen die Gemeinschaft mit Christus, ja, die endgültige Gemeinschaft mit ihm. Und durch das Neue Testament, ja, sind wir alle in tiefer Gemeinschaft mit Christus, ja, weil er durch seinen Heiligen Geist ja sogar in uns wohnt, uns also maximum nahe ist, ja. Das ist also auf dieser Erde, das ist was Besonderes, ja, was die Juden ja nicht hatten. Wir Menschen denken, naja, Glück ist, wenn die Umstände cool sind, ja. Wenn die Sonne draußen scheint, ja, du Erfolg, Kontrolle, Sicherheit hast, genug Kohle, um dir einen coolen Urlaub zu leisten und solche Dinge alle, ja. Oder wenn du richtig powerful bist und Kraft hast und Stärke hast. Aber lass uns mal gucken, was dieses Makarios im Alten Testament bedeutet. Weil schon das Alte Testament wirbt damit, dass Gott unser Glück sein möchte. Und ich würde euch ein paar alttestamentliche Psalmen mal vorlesen, damit ihr seht, ja, Gott ist nicht ein Gott, der möchte, der Mensch muss leiden und das Kreuz auf sich nehmen. Ja, das muss er, aber Gott ist auch ein Gott des Glücks, der es uns echt Freude schenken möchte, ja. Und dazu kommen jetzt ein paar Verse, die könnt ihr einfach genießen. Zum Beispiel Psalm 84, 5 bis 7. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke ist in dir, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Es ist eine derartige Freude, die Gott schenken möchte, dass selbst wenn du Tränen hast, ja, weil es eben doch nicht so easy-cheesy alles im Leben ist, dass er trotzdem deine Freude ist. Ich sag mal, die Welt, ja, kommt ein Wetterumschwung, geht die Laune auch schon in den Keller, ja. Das kennen ja selbst wir Christen, ja. Aber bei Gott gibt es eine beständige Freude. 84, 13. Herr der Herrscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Psalm 1, Vers 1, den kennt ihr alle. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Auch ein letzter, Psalm 16, Vers 2. Ich habe zu dem Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt kein Glück für mich außer bei dir. Also Gott liegt unser Glück wirklich am Herzen. Das möchte ich einfach hier ein bisschen herausstellen. Das ist ihm wichtig, ja, dass wir eine tiefe Zufriedenheit haben. Und wie man dieses Glück erfährt, das erklärt er im Prinzip jetzt in der Bergpredigt, ja, auch in den Seligpreisungen. 9-mal sagt er, glücklich ist der und der, ja. Und zwar ist es bei diesen Glückseligpreisungen immer so, es gibt einen Segen, ja, das ist dieses glückselig, tiefen Frieden. Dann gibt es eine Voraussetzung, oder man könnte auch sagen, an wen es sich richtet. In unserem Vers jetzt hier an die Armen. Und dann die Verheißung als drittes, das ist immer so aufgebaut, dass derer das Himmelreich ist. Da fangen wir mal an mit bezogen auf die Armen im Geist. Da können wir auch noch mal ins Alte Testament reingehen. Warum ist Jesus überhaupt gekommen? Und das macht Jesaja 61,1 zum Beispiel recht deutlich. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzens sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Also im Prinzip den Niedergeschlagenen, ja, denen es nicht so gut geht, zu denen möchte er begegnen. Für die ist er gekommen. Das ist sein Ziel. Und warum geht es denen nicht so gut? Es geht ihnen nicht so gut und es geht auch uns manchmal nicht so gut, weil einfach Sünde in die Welt gekommen ist. Und genau das Problem hat er am Kreuz ja gelöst, dass er die Sünden hinweggenommen hat. Dass wenn wir zu ihm kommen, dass wir Vergebung haben. Natürlich die Auswirkung der Sünde, die haben wir hier in der Welt massiv, ja. Die Kriege und so weiter, ja, da brauche ich euch nichts von erzählen. Und wir leiden da auch drunter, ja, unter Lieblosigkeit, unter Bedrückung, unter allem Möglichen kann man leiden, ja. Aber er ist gekommen, um frohe Botschaft zu bringen, gerade den Leuten, die Probleme haben. Und wenn wir dann mal ins Lukas-Evangelium gehen, Lukas 18, 9 bis 14, ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber ihr kennt die Geschichte alle, das ist der Pharisäer und der Zöllner. Da war ein Zöllner, der ist gerechtfertigt nach Hause gegangen und hat gesagt, boah, Gott sei Dank bin ich nicht so wie die anderen, ja. Ich bete, ich klaue nicht, ja, ich nehme niemanden was weg, ich führe einfach ein gutes Leben und ich kann aufblicken zu Gott, ja. Während dann da ein Zöllner war und er sagte, er kann nicht aufblicken zu Gott, ja, er ruft zu Gott, sei mir Sünder gnädig. Und wisst ihr, der Zöllner, der ging gerechtfertigt nach Hause, der Pharisäer, nicht unbedingt, ja. Und das steht in Bezug zu den Armen im Geist. Nicht unsere eigene Gerechtigkeit ist hier das Entscheidende, sondern dass wir es nötig haben, dass wir Gott brauchen. Nicht der total viel vorzuweisen hat, ja, ist besonders geeignet für das Reich Gottes, sondern der sagt, ich brauche die Gnade Gottes. Zum Beispiel Matthäus 9, Vers 12 bis 13 sagt er, nicht die Starken brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und er ist nicht gekommen, die Gerechten zu rufen, sondern die Sünder. Und vielleicht bist du heute hier und du sagst, du hast nichts vorzuweisen. Du bist jemand, boah, nicht so wie, was weiß ich, der Frieda, der schon 30 Jahre in der Gemeinde dient, was natürlich sehr lobenswert ist. Ja, das werden wir noch einmal am Samstag sehen. Aber vielleicht bist du hier und du hast eben nichts vorzuweisen. Du betest nicht oder du gehst in keine Bibelstunde. Und weißt du was? Gott ruft dich. Gott klopft an deine Tür. Und er gibt nicht auf, an deiner Tür zu klopfen und sagen, du, ich bin für dich da. Du musst gar nichts mir bringen, sondern einfach nur dein Herz und eine gewisse Willigkeit, ja, mich als Gott anzuerkennen. Und das sind die besten Voraussetzungen, zu Gott zu kommen. Wenn du nicht sagst, boah, ich habe was, was ich nicht alles zum Vorweisen. Geistlich arme Menschen sind Menschen, die sich nicht selbst retten können. Die sind auf Gott angewiesen. Die haben nichts vorzuweisen. Die sind innerlich demütig. Das sind eben nicht die Schäcker vom Neckar. Und das sind die Leute, denen Gott Gnade schenkt. Aber jetzt lass uns mal wirklich reingucken, was bedeutet das wirklich, dieses griechische Wort arm, was hier genannt wird. Manche übersetzen es bettelarm, völlig arm, abhängig. Ich habe mal bei einem jüdischen Ausleger nachgeschaut, was der schreibt. Und der schreibt, es gibt eine gewisse Gefahr für fromme Leute. Wie Leute, die wirklich viele Jahre in der Gemeinde waren, so wie ich jetzt vielleicht auch, dass wir dann meinen, wir bilden uns ein bisschen was ein auf das, was wir alles schon getan haben und was wir alle können und auf unsere Gaben. Und dass das eine gewisse Gefahr ist, weil das mit diesem Wort arm nämlich nicht zusammengeht. Im Prinzip, egal wie viel Gaben du hast, du musst abhängig bleiben von Gottes Kraft, dass Gott eingreift. Weil wenn wir nämlich glauben, wir haben alles, dann glauben, sind wir in Gefahr, wir brauchen nichts mehr lernen, wir wissen schon alles. Und dann laufen wir in Gefahr, einfach ja Gottes Gunst und Gnade ein Stück weit zu verpassen. Vom Hebräischen wird das so bezeichnet, dass Menschen, die ohne alle irdischen Hilfsmittel dastehen und ausschließlich Gott vertrauen. Es gibt da zwei Wörter vom Griechischen wieder. Und das ist spannend. Es gibt einmal das Wort Penes. Und das bedeutet, es ist ein Armer, ja. Ein Armer, der aber irgendwie über die Runden kommt und gerade so seine Rechnung zahlen kann und sich sein Essen kaufen kann. Das bezeichnet dieses griechische Wort. Es gibt aber das Wort, was hier benutzt wird, ist ein völlig anderes. Das heißt Petochos auf Griechisch. Und das Wort beschreibt eine völlige, regelrechte Armut. Vom Verb her geht es sogar auf Hocken, sich bücken, dass Menschen in die Knie gezwungen sind, ja. Das ist richtig krass, ja, wie das beschrieben wird, dieses Wort im Griechischen vom Armen her. Es ist fast, es ist schon, sag ich mal, schwierig fast, ja. Aber was wirklich damit gemeint ist, dass wir eben in eine Abhängigkeit zu Gott kommen, ja, dass wir wissen, er ist der Macher, ja. Er ist derjenige, der eben durch uns wirken will. Und das ist mit diesem Wort gemeint. Was dieses Wort nicht meint, das muss man vielleicht auch klar abgrenzen. Weil ich sage mal, im Mittelalter, da haben die Mönche dieses Wort wortwörtlich gesehen, ja, glücklich sind die Armen, ja. Und dann gab es Mönchsgelübde und dann haben die alles verkauft, was sie hatten, ja. Und sie mussten in Armut leben. Das ist da überhaupt nicht mit gemeint. Weil wer von Gott gesegnet ist, ja, der ist oft reich, der hat Geld, ja, das steht im Alten Testament, das ist ein Segen, Gottes reich zu sein, das kannst du nachlesen, die Sprüche und überall. Ja, wer Gott dient, wird gesegnet, ja. Und wenn wir, ich sag mal, auch das ganze Evangelium ist ja auch so ausgelegt, dass wir den Armen helfen wollen, ja, aus ihrer Armut rauszukommen. Das machen ja viele Missionare, die durch die Lande reisen, Leute zu helfen, von Armut rauszukommen. Oder es heißt ja auch, er hat unsere Krankheiten getragen, ja. Also es geht nicht um Verzicht bei diesem Vers. Das könnte man fälschlicherweise so auslegen, ja. Das ist damit aber absolut nicht gemeint. Es geht auch nicht darum, dass wir uns nicht brüsten. Also ich meine, natürlich, wir sollen uns nicht brüsten mit dem, was wir tun für Gott, sondern wir sollen uns brüsten damit, was Gott durch uns tut. Das können wir machen, ja. Ihn dafür loben und preisen. Es geht natürlich auch nicht darum, dass wir nichts tun sollen. Das ist sogar wichtig, dass wir unsere Gaben, unsere Talente einsetzen, die Gott geschenkt hat. Ja, glücklich ist eben nicht der Starke, sondern der, der Gott braucht, ja. Wir sollen einfach bedürftig bleiben, ja, egal wie begabt, wie talentiert wir sind, wie reich wir sind, dass wir nicht abhängig sind von unserem Kontostand, von unseren Gaben, von unserer Power, von unserem Know-how, sondern dass wir abhängig bleiben von Gott. Der ist glücklich. Ja, das sind die Armen im Geist. Das bedeutet also nicht, wer irgendwie keinen Plan hat, ja, unintelligent ist, ungebildet ist oder schwach ist, sondern es geht darum, dass Gott unsere Stärke ist. Und genau das passt natürlich jetzt hier wunderbar. Das hat ja gepasst mit deinem Lied und den Gefäßen hier, ja, Running Over. Hier habt ihr ein Gefäß. Jetzt stellt euch mal vor, hier ist, in diesem Gefäß ist eure Kraft drin, eure Talente. Ah, euer Girokonto ist so gut gefüllt, wow. Und die Rente, die ist super bei mir. Und ich habe echt noch Power, was zu machen für den Herrn. Ich passe sogar noch auf meine Enkelkinder auf und ich bin ein richtig cooler Kerle. Oh, hui. So, und jetzt kommt aber Gott daher. Er möchte dir Übernatürliches schenken. Aber ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Ich kann das jetzt nicht mehr da reingießen, Leute, sonst ist die Tischdecke völlig ruiniert. Dann kriege ich Ärger. Aber ich habe hier ein leeres Gefäß. Und wenn du ein leeres Gefäß bist, dir bewusst machst, dass du abhängig bist von Gott, egal wie talentiert du bist, wenn du abhängig von Gott bleibst, dann kann er in das Gefäß seine Kraft reinfüllen. Und der Herr hat wirklich übernatürliche Kraft am Kreuz von Golgatha erwirkt. Und das kannst du nur erleben, diese Kraft Gottes, wenn du leer bist, wenn du ein leeres Gefäß hast vor Gott, wenn du demütig bleibst. Und das will dieser Vers sagen, das sind die Armen im Geist, die kann Gott füllen. Und das ist auch der Punkt, ja, ich habe noch ein Zeugnis für euch, das fand ich auch richtig beeindruckend. Das hat mir ein Zivi mal erzählt, ein christlicher Zivi, mit dem ich zusammengearbeitet habe als Krankenschwester. Und der hat eine Oma gehabt, die hat leider Demenz bekommen. Aber die war jetzt eigentlich gewohnt, jeden Sonntag auf der Kanzel zu gehen, das war nämlich der ihre Predigerin. Und ich vermute auch, die hat in ihrer Landessprache gesprochen, der Zivi kam von irgendwo anders her. Und er hat mir erzählt, die hat jetzt aber leider so schlimm Demenz gekriegt, man kann sich kaum noch gescheit mit ihr unterhalten. Aber, das war das Erstaunliche, und das werde ich nicht vergessen, das ist 30 Jahre her, wo der mir das erzählt hat, der hat erzählt, jeden Sonntag ist sie dennoch auf die Kanzel gegangen. Und wir haben erlebt, wie Gott durch sie eine perfekte Predigt gemacht hat. Eine Predigt, wo Gottes Kraft da war. Und wisst ihr was, warum? Weil die war nicht mit sich selbst gefüllt. Ja, die konnte es gar nicht mehr, ja. Das Know-how hatte sie gar nicht mehr. Sie war gefüllt mit Gottes Kraft, ja. Die war wirklich arm im Geist, aber wortwörtlich auch, wie wir das jetzt eigentlich im anderen Sinne verstehen würden. Und Gottes Kraft hat durch sie gewirkt. Und wisst ihr, alles ist möglich mit Gottes Kraft, wenn wir uns nicht auf unsere Stärke verlassen. Wenn wir uns auf unsere Stärke verlassen, erleben die Leute vielleicht auch was Gutes. Aber wenn wir uns noch wirklich auf Gott werfen, vor ihm uns beugen und sagen, wir können es nicht, mach du Gott, dann können wir seine übernatürliche Kraft durch uns erleben. Und das macht sicherlich nochmal einen Unterschied. Und bei der Frau hat es einen Riesenunterschied gemacht. Ja, warum macht das glücklich? Auf eins bin ich auch gekommen, man muss nichts mehr leisten. Ja, natürlich musst du was tun im Reich Gottes, es kostet einen Preis. Aber du musst dich nicht anstrengen, ja, um irgendwo eine Performance abzuliefern oder die Leute irgendwie von deiner Power und deinen Gaben zu überzeugen, ja, weder auf deiner Arbeitsstelle noch in der Gemeinde, noch in irgendeiner Kleingruppe oder wo auch immer du dich befindest, ja. Du kannst einfach auf Gott vertrauen. Das entspannt, ja, das gibt tiefe Zufriedenheit, was dieses Wort Glück, Makarios, im Griechischen ja auch ausdrücken möchte. Das nimmt also einen Riesendruck auf. Der geistlich Arme hört auf, sich selbst zu retten. Der lässt sich retten von seinem Gott. Und er weiß, dass er Rettung braucht. Ja, in jeglicher Beziehung. Und das nimmt einen unglaublichen Druck raus. Ich mache euch mal ein Beispiel aus meinem Leben und das war irgendwie witzig. Ich bin ja jetzt seit über einem Jahr hier und ich hatte natürlich auch ein Bewerbungsgespräch, bevor ich hier ankam. Und wer den Raimund kennt, mit dem musste ich sprechen. Der war fürs Personal zuständig. Naja, da hat er mir halt so erklärt, wo ich mich dann beworben habe, hier als Pastorin für die Stelle hier in der Gemeinde. Dann hat er mir erklärt, naja, das geht jetzt so, Martina. Ich bin jetzt praktisch der Vermittler und ich vermittle zwischen der SV Murrhardt und dir. Und ich spiele die Bälle so ein bisschen hin und her und guck, ob das passt oder ob es eben auch nicht passt. Ja, jetzt hätte man ja ziemlich unter Druck kommen können, ne? Sich da von der besten Seite zu präsentieren in dem Gespräch. Aber wisst ihr, ich war tiefenentspannt, ja. Ich war im tiefsten Frieden. Ich war so ein Stück weit glücklich oder Makarios, wie auch immer man das nennt, weil ich mir bewusst gemacht habe, ich brauche mich da nicht anstrengen in dem Gespräch. Ich kann da echt entspannen, ja. Weil ich kann es nicht machen, ich kann es auch nicht reißen. Und Gott muss das Ding machen, ja. Wenn er hier die Stelle hat für mich, dann muss er es machen. Und ich muss mich wirklich nicht anstrengen. Und dann habe ich ihm gesagt, das kam so spontan aus mir raus, ach du, da bin ich völlig tiefenentspannt, lass uns reden, ne? Und dann sagt er zu mir, ja, das merke ich, dass du völlig tiefenentspannt bist. Er war fast schockiert. Aber da habe ich gedacht, wenn wir das umsetzen, ja, wirklich verstehen, was geistig arm bedeutet, dann können wir lernen, ja, vielleicht kapieren wir das nicht in jeder Situation immer, aber wir können wirklich lernen, entspannt zu sein, ja, Makarios zu sein, tiefen Frieden zu haben. Ja, warum können wir denn noch Makarios haben? Weil ich empfange, statt was zu produzieren. Wer nichts hat, ja, wer wirklich arm ist, der kann alles empfangen. Gnade wird immer für den Bedürftigen da sein. Das ist also, jeglicher Leistungsdruck verschwindet. Und Punkt 3, warum man noch glücklich sein kann, ist natürlich die Verheißung, die der Vers hier auch sagt, ja. Das ist der dritte Teil des Verses, ja. Derjenige, der eben geistig arm ist, der erbt das Reich Gottes, ja. Wie steht das hier wortwörtlich? Ich schaue nochmal eben. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das Interessante hier ist auch, da steht nicht zukünftig, denn ihrer wird das Reich der Himmel sein, sondern da steht, ihrer ist das Reich der Himmel, ja. Das ist Gegenwart, eindeutig. Natürlich ist auch in der Zukunft das Reich Gottes ihrer, in all ihrer Fülle auch. Da hast du halt diesen, sag ich mal, Kampf nicht mehr, diesen geistigen, ja, zum Beispiel zu verstehen, was geistig arm bedeutet und diese Wahrheit wirklich auch hochzuhalten über deinem Leben. Ich glaube, wenn wir im Himmel sind, ist uns diese Wahrheiten, sind uns alle präsent. Während wir hier, ist es wichtig, dass wir unter das Wort Gottes kommen, dass wir erinnert werden, dass jemand da ist, der sich ein bisschen damit beschäftigt, das ein bisschen auslegt auch. Das ist wirklich ein Ist, das ist hier das Reich Gottes. Und was ist das Reich Gottes? Römer 14, Vers 17 beschreibt es ein bisschen. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Ja, hier habt ihr die tiefe Zufriedenheit, kommt ihr wieder vor. Der Friede findet ihr wieder, ja. Dann auch die Gerechtigkeit, ja. Ist uns alles vergeben worden, wenn wir vertrauen. Und die Freude im Heiligen Geist, ja. Gott möchte, ja, sein Reich ist ein Reich der Freude auch, nicht der Bedrückung. Auch wenn manche Umstände manchmal schwierig sind, ja. Aber er möchte eigentlich, dass wir Freude haben. Das ist sein Ziel. Dass du und ich, dass wir Makarios werden. Wahres Glück im Reich Gottes ist eben nicht, weil hier auf der Erde alles perfekt ist. Das wird es niemals sein, hier auf der Erde nicht. Aber Glück ist eben einfach, dass wir Gott in unserem Leben haben und somit tiefen, tiefen Frieden immer wieder finden können, wenn wir ihn zwischenzeitlich auch verlieren. Ja, ich komme auch schon zum Schluss. Solange ich denke, ich schaffe es allein, verpasse ich das Reich Gottes. Und ich habe noch so einen theologischen Vers, den fand ich ganz schön, den lese ich euch mal vor, von einem Theologen. Wohl den Menschen, der sich völlige Hilflosigkeit bewusst ist und darum in allem auf Gott vertraut. Denn nur so kann er Gott vollkommen gehorsam entgegenbringen und teilhaben am himmlischen Reich Gottes. Also wohl dem Menschen, der sich völlige Hilflosigkeit bewusst ist und darum in allem auf Gott vertraut, denn nur so kann er Gott vollkommenen Gehorsam entgegenbringen und teilhaben am himmlischen Reich Gottes. Ja, und mein Schlussappell ist einfach der, Voraussetzung, um Gottes Kraft und Gottes Reich zu erleben, Makarios zu werden, ja. Es ist einfach, habe ein leeres Gefäß, ja, damit Gott dich füllen kann. Und du wirst tiefen Frieden haben, weil Gott selber dir begegnen wird. Amen. Ich würde noch kurz beten.